Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist Diabetes Radio, der Podcast des unabhängigen Diabetesportals Diabsite. Haben moderne Insuline für Typ-1-Diabetiker einen Zusatznutzen, der ihren 25-30% höheren Preis rechtfertigt? Das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, kurz IQWiG genannt, meint nein. Zumindest nicht die kurzwirksamen Insulinanaloga. Was sagt die Diabetologie dazu? Am Telefon begrüße ich jetzt den Diabetologen Dr. Jens Kröger aus Hamburg. Guten Tag.
Tag, Frau Opper.
Herr Dr. Kröger, wissen Sie noch, wann Sie ungefähr mit welchem Insulin Ihren ersten Diabetiker eingestellt haben?
Also ich denke, das ist jetzt über 20 Jahre her und den ersten Diabetiker, den ich mit Insulin eingestellt habe, soweit ich mich erinnere, war Schweineinsulin. Kurz danach kam aber die Humaninsuline. Also die Humaninsuline standen damals schon zur Verfügung, aber es gab eben noch keine Analoginsuline.
Als dann die Humaninsuline kam, war das natürlich auch schon ein gewisser Fortschritt gegenüber den tierischen, weil einige auf die tierischen Insuline ja durchaus allergisch reagiert haben. Wie sahen denn mit den Humaninsulinen Ihre Therapie- und Ernährungsempfehlungen für Diabetiker damals aus? An welche Regeln sollten sich die Patienten halten?
Mir hat von vornherein damals immer sehr eingeläutet, dass die Patienten eine intensiviert konventionelle Insulintherapie durchführen, wo sie mehrfach am Tag ein kurzwirksames Normalinsulin spritzen und immer danach richten, was sie essen wollen, auch das Insulin gespritzt haben. Aber mit den Normalinsulinen war es natürlich erforderlich, dass sie einen Spritzessabstand gemacht haben, wenn sie höhere Blutzuckerwerte hatten, weil wenn sie einfach sehr hohe Blutzuckerwerte hatten, kamen sie einfach auch mit Humaninsulin schlechter in einen Normbereich, sondern sie mussten einen Spritzessabstand machen, sie mussten teilweise auch Zwischenmahlzeiten machen, sicher nicht alle, aber einige schon.
Das ist ja gerade für Typ-1-Diabetiker, die ja oft noch in der Schule sind, bei Kindern und Jugendlichen oder für Berufstätige, nicht immer ganz einfach einzurichten, eine halbe Stunde oder bei einem hohen Wert auch noch länger vorher zu wissen, jetzt esse ich was oder auch immer zwischendurch essen zu können. Haben sich denn Ihre Patienten an diese Empfehlung gehalten?
Ich glaube, viele konnten sich nicht daran halten, weil sie es einfach im Alltag nicht umsetzen konnten. Sie können bei bestimmten Beschäftigungstätigkeiten haben sie nicht die Möglichkeit, wenn sie jetzt einen hohen Blutzuckerwert, meinetwegen vorm Essen von 300 zu haben, eine halbe oder dreiviertel Stunde zu warten, dann ist die Pause meistens schon wieder vorbei. Also es war eine theoretische Empfehlung, die viele nicht umsetzen konnten. Deswegen war es für mich auch so, als die Insulinanaloga, die kurzwirksamen Insulinanaloga kamen, war das so ein bisschen die Legalisierung des schlechten Gewissens, weil die Patienten konnten endlich das wirklich auch umsetzen mit den Insulinen, was vorher einfach, was sie auch da nicht gemacht haben, aber dann immer schweren Herzens nicht gemacht haben, denn eigentlich hätten sie es ja machen müssen.
Erinnern Sie sich denn noch, wann ungefähr die Insulinanaloga Ihnen zur Verfügung standen?
Das erste Insulinanalogon war ja Humalog, das kurzwirksame Insulinanalogon, das war vor 13 Jahren.
Und was hat sich dann für Sie und auch Ihre Patienten, außer dass das Gewissen etwas beruhigt war, noch geändert durch diese modernen Insuline?
Also die Patienten hatten häufig bessere Werte nach dem Essen. Die intensivierte Insulintherapie war wesentlich besser steuerbar, weil eben die kurzwirksamen Analoga eben einfach eine kürzere Wirkdauer hatten. Also wenn wir jetzt mal von Humalog ausgehen, eine Wirkdauer von 2,5 bis 3 Stunden. Und dann wussten die Patienten auch, das Insulin ist weg. Wenn die jetzt höhere Dosen gespritzt haben, dann war auch manchmal eine Wirkung von 3,5 oder 4 Stunden. Das war aber bei herkömmlichen Humaninsulinen wesentlich stärker ausgeprägt. Das heißt, wir haben immer gesagt, die wirken normalerweise 4 Stunden und bei höheren Dosen 5, 6, 7 Stunden. Und dadurch entstand häufig ein Überlapp-Effekt, gerade abends. Wenn die Patienten spät nach Hause gekommen sind, um 8 oder um 9 gegessen haben, dann sind sie ins Bett gegangen um 11 und wussten aber in Wirklichkeit nicht so richtig, wo liegt denn mein Blutzucker nur, weil die normalen Insuline noch nicht ausgewirkt haben. Und das hat sich durch die Insulinanaloga deutlich verbessert. Die Patienten haben auch gerade, wenn es um Sport ging, durch diese kürzere Wirksamkeit konnten es einfach besser steuern. Sie konnten sich einfach besser verlassen oder wie kürzlich eine Patientin zu mir gesagt hat, ich kann mich einfach besser organisieren.
Sehen Sie denn aber auch in bestimmten Fällen vielleicht Nachteile in der Behandlung mit kurzwirksamen Insulinanaloga?
Ja, es gibt Patienten, die möchten gern Zwischenmahlzeit machen. Es gibt Patienten, die möchten gern mehrfach am Tag essen, aus unterschiedlichen Gründen. Und die möchten eben nicht für jede Mahlzeit extra spritzen. Und diese Patienten lassen wir auch immer auf Normalinsulin eingestellt, weil das wäre einfach für die ein Nachteil, weil sie müssten dann für jede Zwischenmahlzeit extra spritzen. Das sind nicht viele Menschen, aber es sind Menschen, die das gerne möchten, und dann lassen wir sie auch darauf eingestellt, auf den herkömmlichen Normalinsulin.
Ich komme nochmal zurück auf den sogenannten Spritz-S-Abstand. Das heißt, die Patienten, die ein Humaninsulin bekommen, müssen für gewöhnlich vor dem Essen eine gewisse Zeit warten, bis das Insulin wirkt.
Ja.
Nach Ansicht von Herrn Professor Sawicki vom Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen kann auch ein Humaninsulin direkt vorm Essen unter die Haut gespritzt werden. Gibt es für diese Meinung eine Mehrheit in der Diabetologie?
Das ist eine Empfehlung, die Professor Sawicki sagt, die immer sein Lehrmeister, nämlich Professor Berger in Düsseldorf, vertreten hat. Er hat ja in Düsseldorf gelernt, und Professor Berger hat immer gesagt, man braucht, egal wie der Blutzuckerwert ist, keinen Spritz-Essabstand. Das ist theoretisch. Wenn man einen Blutzuckerwert von 100 oder 120 hat, braucht man keinen Spritz-Essabstand. Wenn Sie aber einen Blutzuckerwert von meinetwegen 250 oder 300 vorm Essen haben und Sie lassen keinen Spritz-Essabstand, dann haben viele Patienten mir immer wieder gesagt, dann fühlen sie sich müde, schlapp, nicht leistungsfähig, weil dann natürlich der Blutzucker wesentlich langsamer sich in den Normalbereich senkt. Und von daher macht das in Studien so sein, im wahren Leben aber bildet sich das überhaupt nicht ab und ist für die meisten Patienten eher negativ.
Gibt es denn in der Wissenschaft sogenannte evidenzbasierte, also höchst seriöse und unter strengen Kriterien durchgeführte Studien, die seiner Ansicht vielleicht sogar belegen?
Professor Sawicki hat sich mit seinem Institut zum Ziel gesetzt, dass immer nur, wenn ein Medikament beurteilt wird, sogenannte RCT-Studien, Randomized Controlled Trials, in Betracht gezogen werden. Diese Studien, die dort durchgeführt worden sind, und das sind nur wenige, und die Kriterien, die da erfüllt worden sind, sind eben bei Professor Sawicki sehr, sehr eng, die aber in anderen Ländern, wie zum Beispiel in Großbritannien, ganz anders gefasst werden. Da sind wir in Deutschland einzigartig. Und wenn man diese Studien zugrunde liegt, die zur Verfügung stehen, dann ist das so. Dann ist kein signifikanter HbA1c-Unterschied vorhanden. Außer bei kurzwirksamen Analoga in der Insulinpumpe. Da ist ein signifikanter HbA1c-Unterschied von 0,3% vorhanden. Das ist statistisch signifikant. Bei der herkömmlichen intensivierten Insulintherapie ist das ein HbA1c von 0,2%, und das ist nicht statistisch signifikant. Und da sehen Sie schon, wie eng das ist. Und Sie müssen aber immer betrachten, ein Mensch ist ein Individuum, der lebt nicht so wie in einer Studie. In einer Studie sind die Bedingungen ja ganz anders. Sie können jeden Typ 1 Diabetes mit allen Insulinen der Welt einstellen. Sie können es auch noch, wenn wir noch Schweininsulin hätten, wir haben ja keine mehr in Deutschland, und wir haben auch kein Rinderinsulin mehr in Deutschland, aber natürlich braucht ein Mensch mit Typ 1 Diabetes Insulin, um überhaupt zu überleben. Und natürlich können Sie jeden Diabetes einstellen damit, wenn man sich an die Regeln hält. Und wenn morgens zum Beispiel der Blutzucker im Rahmen eines Dornphänomens zwischen 5 und 8 Uhr ansteigt, dann kann man das natürlich kopieren, indem man um 5 aufsteht. Aber das ist nicht das wahre Leben. So kann ich meinen normalen Alltag einfach schwer bestreiten. Und so kann ich auch unter dem Stress der heutigen Zeit, unter den Arbeitsplatzbedingungen, das kann ich schwer einhalten. Und das ist der Unterschied zu einer Studie. Deswegen ist der Mensch, lebt nicht wie in einer Studie. Und deswegen kann man das so nicht beurteilen, wie es hier beurteilt wird. Und es wird hier so beurteilt, weil Professor Sawicki mit seinem Institut diese Kriterien festgelegt hat. Das ist, hat er so für sich entschieden. Schade ist, dass dann die Krankenkassen, der gemeinsame Bundesausschuss, das 1:1 übernimmt. Denn das hat mit dem wahren Leben von Kindern, Jugendlichen, von älteren Typ 1 Diabetikern überhaupt nichts mehr zu tun. Und deswegen wird aus meiner Sicht dann auch die Einstellung schlechter.
Herr Dr. Kröger, da möchte ich gerne mal einhaken, denn Sie als Praktiker können ja anhand der Langzeitblutzuckerwerte, sprich HbA1c-Werte Ihrer Patienten, ganz gut feststellen, wie es im richtigen Leben aussieht. Können Sie denn da sagen, ich habe heute einfach im Durchschnitt mehr Leute, die einen einigermaßen guten HbA1c-Wert haben, als noch zu Zeiten, wo es nur Humaninsulin gab?
Das haben wir natürlich nicht im Rahmen einer Studie erfasst. Ja, das ist mein Eindruck. Und das ist, wie das so schön in der Wissenschaft heißt, das ist Evidenzklasse 4. Ja, Professor Sawicki fordert Evidenzklasse 1a. Mein Eindruck aber unter den täglichen Bedingungen ist einfach, dass die Patienten mit diesen Insulin mehr Lebensqualität, mehr Lebensfreiheit haben. Dadurch sind sie auch besser im täglichen Leben, können sie es besser steuern, ihren Blutzucker gut einzustehen. Deswegen ist das für mich, für die meisten Patienten ein deutlicher Fortschritt, deutlicher Lebensgewinn und damit erreichen die auch eine bessere Blutzuckereinstellung, gemessen am HbA1c.
Das ist ein klares Plädoyer für kurzwirksame Insulinanaloga. Trotzdem hatte ich noch eine Frage, die wir noch nicht betrachtet haben. Das sind die sogenannten Spätkomplikationen. Dank Insulin ist ja heute die Lebenserwartung gerade von Typ-1-Diabetikern fast genauso hoch wie die für Stoffwechselgesunde. Doch viele von ihnen haben irgendwann Spätkomplikationen, dramatische Spätkomplikationen, Nierenversagen, Erblindung, Herzinfarkt, Schlaganfall, Amputation sind die Folgen. Welche Rolle spielt denn eine bessere Blutzuckereinstellung mit weniger Unter- und Überzuckerung und vielleicht einem niedrigeren Langzeitblutzuckerwert bei der Vermeidung von Spätfolgen?
Das ist die Grundlage. Und das ist auch klar wissenschaftlich erwiesen. Eine der größten Studien, die beim Typ 1 Diabetes jeweils gemacht worden ist, ist die sogenannte DCCT-Studie. Und die hat klar gezeigt, je besser der HbA1c, desto weniger ist die diabetische Augenerkrankung, Retinopathie, Nierenerkrankung, diabetische Nephropathie und auch Nervenschäden, diabetische Polyneuropathie. Hat es eindeutig gezeigt. Und deswegen gehen wir davon aus, je besser der HbA1c, je mehr er in den Normbereich kommt, desto besser ist das für jeden Typ 1 Diabetiker, ohne zu riskieren, dass vermehrte Unterzuckerung, insbesondere schwere oder sehr schwere, also Unterzuckerung, wo ich Fremdhilfe brauche, vorhanden sind. Ziel, wenn wir wirklich die Folgeerkrankung minimieren wollen, ist eine verbesserte Blutzuckereinstellung gemessen am HbA1c. Und wenn ich mit kurzwirksamen Insulinanaloga das besser in mein Leben einbauen kann, um das zu erreichen, dann muss man den Menschen das zur Verfügung stellen. Alles andere wäre doch wahnwitzig.
Ich denke, zumal wenn man überlegt, dass wir hier über Kosten für die gesetzliche Krankenversicherung sprechen, die bei ungefähr 10, 20 Millionen Euro liegen und das Gesamtvolumen, das Kostenvolumen in der GKV beträgt 360 Milliarden. Das ist natürlich dann eigentlich wirklich noch die Portokasse. Und wenn wir jetzt noch überlegen, dass es bei den Typ 1 dann um viele Kinder und Jugendliche geht, da gibt es, glaube ich, für die Insulinanaloga noch mehr Gründe als vielleicht für manchen Erwachsenen. Oder wie sehen Sie das?
Das sehe ich genauso. Sie müssen sich vorstellen, dass kurzwirksame Insulinanaloga, die jetzt verboten werden sollen, kosten pro Tag ungefähr 30 Cent mehr. 30 Cent mehr. Das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ist es das wert, das einfach zu verbieten? Ich halte es für den falschen Weg.
Vor allem, wenn dann die Mutter dem Kind möglicherweise noch das Essen reinprügeln muss, weil ja entsprechend vorher gespritzt worden ist.
Ja, na klar.
Das ist, glaube ich, nicht mehr nachvollziehbar. Bleibt also nur zu hoffen, dass vielleicht das Bundesgesundheitsministerium noch ein Einsehen hat, die Entscheidung des gemeinsamen Bundesausschusses für die Änderung der Arzneimittelrichtlinie nochmal überarbeiten lässt. Wir müssen es abwarten. Das Bundesgesundheitsministerium hat jetzt noch circa 7 Wochen Zeit, das abschließend zu verkünden im Bundesgesetzblatt, Bundesanzeiger, Entschuldigung. Und dann werden wir sehen, wie es weitergeht. Herr Kröger, ich hoffe, wir können weiterhin alle Typ-1-Diabetiker mit kurzwirksamen Insulinanaloga behandelt werden. Ihnen danke ich ganz herzlich für dieses Gespräch.
Gerne, Frau Opphoff.